Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster.
So bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing.
Oh, das erinnert mich an unsere Pilgerwanderung nach Schlesien vor 2 Jahren. Wir haben in der Kirche von Klein-Liebenau übernachtet und am Abend gaben 2 junge Leute in der Kirche ein Benefizkonzert zugunsten einer neuen Orgel. So, doch nun wieder zum Hier und Jetzt. Am 5. April feierte eine Schlesierin in Münster ein besonderes Fest. Frau Margarete Jenschura beging in Albachten ihren 100. Geburtstag. Natürlich fragten wir sie als erstes nach ihrem Lebensmotto: Wie wird man 100 Jahre?
Das ist ganz einfach: normal leben, nichts übertreiben, fleißig sein und was auch alles normal nehmen und nicht immer bloß das Böse denken.
Und auf die Frage nach ihrem Leben antwortete sie uns:
Ich bin in Karlsdorf, Kreis Reichenbach-Eule, geboren. Mein Vater war dort Förster. Und ich hatte 4 Jahre habe ich die Volksschule besucht. Das war 1,8 Kilometer zu Fuß jeden Tag laufen. Anschließend nach 4 Jahren ging ich zur privaten Oberschule. Alleine aus dem Ort mit dem Fahrrad jeden Tag 8,1 Kilometer jede Strecke. 5 Jahre. 5 Jahre lang. Die haben meinen Körper gestählt, meine Beine in Ordnung gehalten. Ich habe keine Krampfadern. Und ich kann heute noch gut stehen. Das macht mir nichts aus. Lag viel Schnee im Eulengebirge bei uns. Dann setzte mich der Vater auf den Schlitten und da zog mich der Hund. Wenn der jetzt wild sah, dann warf er mich runter und ich saß im Schnee. Die Drogistenlehre am 1.4.1930. Da hatte mit mittlerer Reife an sich, erst wollte ich Apothekerin werden. Aber dazu brauchte ich Abi und das hatte und Latein und da bin ich davor vorgeschreckt und da bin ich als Drogistin gleich am Arbeitsamt, sagt sie, hier ist gleich eine Stelle frei für Sie. Das war seinerzeit aber ein Männerberuf. Da waren wir 45 Jungen in der Klasse und 2 Mädchen. Das war auch sehr interessant. Heute ist der Beruf nur von Frauen ergriffen.
Und wie kam die Drogistin Margarete Jentschura nach Münster?
Nach Münster sind wir gekommen, erst einmal sind wir vertrieben aus dem elterlichen Haus. Von Breslau bin ich schon bei der Bombardierung weggegangen. Und dann war ich bei meinen Eltern bis Februar 1945. Dann sind wir in die Heuscheuer gekommen, dann sind wir wieder zurück, da waren die Polen schon da, da haben uns die Polen geknechtet, geschlagen, gemacht. Und heute wollen wir nie dran denken, heute es gibt doch liebe Polen. Aber dann sind wir in Güterzügen nach Leipzig gekommen, da waren wir von August 45 bis 47 in Leipzig. Dann wurde mein Schwager nach Münster entlassen aus der Gefangenschaft. Und da sind wir nach Münster auf die Krumme Straße gekommen. Da haben wir eine Ruine aufgebaut und so weiter. Ich bin dann als Reisevertreterin gelaufen mit Gummibällen und Haarkämm bis 55. Am 1. März 1955 habe ich in Münster dann meine erste Drogerie aufgemacht. Das hat sich dann weiterentwickelt. Da haben wir verschiedene Almansenden und überall Läden aufgemacht, zugemacht, bis wir jetzt hier in Albachten gelandet sind, 65. Und 60 hat mein Schwager die alte Schule gekauft, die leider jetzt verkauft worden ist. Und ich durfte aber noch in einem Anbau, da wo ich noch wohne. Die anderen sind alle verstorben. Ich bin allein das Überbleibsel.
Margarete Jentschura wurde schon in jungen Jahren Witwe, ließ sich aber nicht entmutigen. Sie hatte ja noch ihren Sohn, ihre Schwestern und Schwager.
Mein Mann ist 42. Der ist von Moskau verwundet. Und durch ein Wunder nach Breslau ins Lazarett gekommen. Und am 12.01.42 ist er verstorben. Seitdem bin ich alleine und habe die Läden alleine gehabt. Mit meiner Schwester Irmgard, die auch Drogistin war.
Zeit, vertrau der Ehrlichkeit, glaub an ein Gefühl, das dir ganz tief im Innern bleibt. Solang dein Herz noch schlägt, geh weiter deinen Weg. Genieß den Augenblick, schau nicht zurück. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont. Davon geträumt, du schaffst das schon allein und mit der Zeit gelernt, jeder der lebt, braucht einen Freund. Und heute sind alle hier und eins ist garantiert, das Beste auf der Welt liegt noch vor dir. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont. Alles Liebe, alles Gute wünsch ich dir für alle Zeit. Auf die Sehnsucht und die Liebe und das Glück, das ewig bleibt. Solang's dich gibt, gelebt, gekämpft, geliebt. Der Sturm der Zeit, er hat dich nie besiegt. Halleluja auf das Leben und auf alles, was noch kommt. Denn der nächste Grund zum Feiern liegt gleich hinterm Horizont.
Der Sohn von Margarete Jentschura, Peter, stieg später in das Geschäft ein.
Der war dabei und auch eine Angestellte, die Dame, die hier eben vorbeiging, die ist schon über 30 Jahre bei uns. Und die andere, die heute frei hat, die ist 25 Jahre bei mir. Ich habe immer großen Wert gelegt auf ein gutes Verhältnis zu den Angestellten. Und der Chef ist der erste Knecht des Hauses. Wer das nicht kapiert, der muss nochmal anfangen.
Ist Margarete Jentschura nochmal zu Hause in Breslau gewesen? Später nach dem Krieg nochmal zu Hause gewesen?
Da bin ich noch 10-mal mindestens gefahren nach Breslau. Mein Laden, der war aufzerbombt. Da stand bloß noch, früher verkaufte man ja Salz, Salmiak, alles lose. Da waren bloß noch die Ballons da und die Wohnung stand noch in der Pole. In der Wohnung waren auch Polen eingezogen, waren sehr nett. Haben wir noch Kaffee zusammen getrunken, aber das war es auch. Sachen alle anders, waren umgeräumt und so weiter.
Ja.
Und mein Mann liegt ja in Breslau im Friedhof nicht, der ist ja vor Moskau verwundet. Durch ein Wunder kam er nach Breslau mit dem Lazarettzug. Und dort ist er dann am 12. Januar 1942 verstorben.
Ja, dann sind Sie praktisch alleine mit Ihrem Sohn auf die Flucht gegangen.
Mit meinem Sohn, mit meiner Familie, meinen Eltern und Geschwistern. Wir haben uns nie auseinanderreißen lassen. Das war unser großes Plus. Wir sollten immer der eine dorthin, der andere dorthin, haben wir nicht gemacht. Sind wir immer zusammengeblieben und das war unser Glück.
Ja. Sind Sie nach der Flucht direkt nach Münster gekommen?
Nach Münster sind wir gekommen, weil mein Schwager hier aus Gefangenschaft entlassen wurde. Und dann hatten wir eine freundliche Familie auf der Warndorfer Straße. Da haben wir erst einmal ein paar Tage genächtigt und dann haben wir uns alleine was gesucht auf der Krummstraße 19. Da stand das halbe Haus. Vorne war alles ganz und hinten war alles kaputt. Da haben wir eine Plane vorgemacht und da haben wir hinter der Plane dann geschlafen. Da waren wir von 47 bis 60 haben wir so auf der Krummstraße geschlafen. Es wurde aufgebaut und war natürlich dann zu, aber seit 60 wohnen wir in Albacht und wir fühlen uns hier sehr wohl. Aber wie man es in den Wald hineinruft, so kommt zurück. Wenn sie sich so daneben benommen hätten, hätten die Albacht noch was gesagt.
Und wie hält die 100-jährige Drogistin sich heute noch fit?
Tagsüber?
Ja.
Ja, Vormittag. Vormittag kommen wir um 10, 5 Stunden am Tage.
Ja.
2,5 Vormittag und 2,5 Nachmittag.
Ja.
Und was machen Sie den Rest des Tages?
Den Rest des Tages mache ich ein bisschen Haushalt und gucke mal in die Zeitung oder was ich zum Lesen kriege. Geh spazieren.
Und sie erinnert sich auch noch an das, was sie früher in der Schule gelernt hat.
Ob ich die noch kenne?
Ja.
Ich habe die tolle Aufgabe, ich schlafe in der Nacht manchmal sehr schlecht. Da sage ich die ganzen Kirchenlieder auf im Kopf, die ich immer gelernt habe, und die Gedichte.
Ja.
Das mache ich.
Und welches Gedicht erinnern Sie sich noch besonders?
Gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin von Goethe.
Und können Sie es aufsagen?
Das war mein Sinn. Ich sah im Garten ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchten, die Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagte es fein, soll ich zum Brechen geboren sein? Und so weiter und so fort.
Schatten in der Dunkelheit, eine Hand, die nur ins Leere greift, du fühlst dich hilflos und allein. Du sehnst dich nach Geborgenheit, suchst eine Welt voll Zärtlichkeit, willst nicht länger nur ein Einzelkämpfer sein. Steh ganz fest zu dir, sag ja zum Leben. Träume deinen Traum, nur nach vorne schau und hör niemals auf, das Leben zu lieben. Der die Seele frisst, Angst, dass du nicht mehr wie früher bist. Du fragst dich, was wird morgen sein? Spuren der Vergangenheit, ein Bild, das bleibt aus alter Zeit. Erfahrung, die das Wort Hoffnung schreit. Deinen Traum, lebe dein Gefühl, steh ganz fest zu dir, sag ja zum Leben. Träume deinen Traum, nur nach vorne schau und hör niemals auf, das Leben zu lieben. Träume deinen Traum, ganz fest zu dir.
Wussten Sie, dass die vormalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Dr. Antje Vollmer, am 20. April in Münster war? Und zwar war sie auf Einladung vom Bund Junges Ostpreußen zu seiner Tagung Widerstand in Ostpreußen, Adel und Kirche in der Asestadt. Sie las aus ihrem Buch Doppelleben Auszüge aus dem Leben des Heinrich Graf Lehndorff und Gottliebe von Lehndorff im Widerstand gegen Hitler und Ribbentrop. Antje Vollmer kam durch Zufall mit der Tochter Heinrichs von Lehndorff, Vera, zusammen und war erschüttert darüber, dass wohl alle Welt sämtliche Details aus dem Leben Adolf Hitlers kennt, aber Einzelheiten aus dem Leben der Widerstandskämpfer, die ihr Leben, das ihrer Familien und deren Existenz aufs Spiel gesetzt hatten, so wenig bekannt ist. Das Einmalige in Antje Vollmers Buch ist, dass sie nicht nur die historischen Fakten aufzeigt, sondern sich insbesondere mit den gedanklichen und seelischen Auseinandersetzungen der Umgebung, insbesondere seiner Frau Gottliebe, beschäftigt. Hören wir einmal in ihren Vortrag hinein.
Heinrich Graf Lehndorff erfüllte viele der oben genannten Urteils- oder auch Vorurteils- und Ressentimentkriterien. Er war Mitglied einer sehr alten Adelsfamilie. Er besaß einen Grundbesitz von immensem Umfang, einen der größten in Ostpreußen. Er war zwar nur von niedrigem militärischen Rang, ein Oberleutnant, aber als solcher war er immerhin Ordonnanzoffizier von einem der wichtigsten Feldmarschälle Hitlers. Er war konservativ erzogen, er war überhaupt kein Intellektueller. Und was noch erschwerend hinzukommt, er kam aus der entlegensten Provinz, er kam aus Ostpreußen. So viel vorweg. Und jetzt machte ich mich sozusagen mit dieser Szenerie an mein Vorhaben, diesen Menschen wirklich zu entdecken. Und das war nicht einfach. Und dass das nicht einfach war und dass die Quellenlage eigentlich katastrophal war, sodass sich ein normaler Historiker gar nicht dran gemacht hätte, kann man leicht dadurch sehen, dass in dem Steinort, in dem er zuletzt lebte, die letzten 3 Jahre, also von 1941 an, in der einen Hälfte des Schlosses, Hitlers Außenminister Ribbentrop einquartiert war mit immerhin 35 Beamten, Gestapo-Beamten vor allen Dingen. Und in der anderen Hälfte des Stockes, also des Schlosses, also Lehndorff mit seiner sehr jungen Familie war, also mit 3 kleinen Töchtern. Und in einer solchen Situation hinterlässt man im Schloss keine Quellen, irgendetwas, was auf die Tätigkeit hindeutet. Tatsächlich war dieser Ort dann aber ein regelmäßiger Treffpunkt fast aller Leute aus dem militärischen Widerstand. Und das erklärt sich dadurch, dass das Oberkommando des Heeres, in dem also auch wichtige Leute waren, da ist auch Moltke gewesen, da ist auch ganz sicher Stauffenberg gewesen, da ist Treskow gewesen, einiges kann ich auch belegen, dass die alle dann sozusagen unter dem Denkmantel, wir gehen in das Schloss, wo Hitlers Außenminister ist, das ganz unverdächtig war, sodass gerade die Tatsache, dass das so dicht beieinander war, auch eine perfekte Tarnung war. Aber natürlich wurde das immer als, ich mache mal einen Reitausflug, ich gehe zum Geburtstag der Gräfin und so weiter, wurde das dann so getarnt. Umso wichtiger war es. Außerdem war der Lehndorff sehr vorsichtig und auch kein schriftlich sich sein Leben festhaltender Mensch. Warum sollte er auch? Er schrieb auch keine Briefe an seine Frau, denn die lebten ja zusammen in dem Schloss. Deswegen war es wahnsinnig wichtig, überhaupt authentische Zeugnisse zu bekommen. Und eines war, dass Marion Dönhoff, die mit dem Lehndorff faktisch aufgewachsen ist, die auch oft in Friedrichstein waren, wo die Eltern Lehndorffs ganz in der Nachbarschaft waren, dass sie einiges über ihn erzählt hat, aber merkwürdig, einerseits sehr knapp und andererseits sehr emotional schwärmerisch, was bei Marion Dönhoff eigentlich sehr selten war.
Eine besondere Geschichte aus der Jugend Heinrich von Lehndorff hatte Antje Vollmer aus den Archiven ausgegraben.
Aber ich fand dann etwas, und das ist natürlich ein riesengroßer Fund, und zwar in der Klosterschule Roßleben seine Abitursarbeiten, seinen handgeschriebenen Lebenslauf und die Beurteilung eines Lehrers von dem jungen Mann. Klosterschule Roßleben muss man erklären, also die Adligen in Ostpreußen hatten in der Regel, gerade die Jugendlichen, ein sehr freies, um nicht zu sagen ein eigenes Jugendreich. Also da herrschte relativ wenig dieses preußische Hofzeremonie oder spanische Hofzeremoniell, was aus anderen Adelshäusern manchmal bekannt ist. Die Jugendlichen wurden meistens sich selbst überlassen. Das waren auch viele, und verschiedene Familien packten ihre Kinder zusammen. Und dann gab es immer irgendeinen verzweifelten Hauslehrer, der aber meistens nicht allzu viel bewirkt hat, und die Jugendlichen waren dem auch meist über, mit dem Ergebnis, dass die alle eine ziemlich schlechte Schulbildung hatten. Und dann zum letzten Drill, um überhaupt zum Abitur oder sowas zu kommen, ins Internat kam, also in die Klosterschule Roßleben. Und so ist es auch bei Marion Dönhoff und so weiter gewesen und bei Heini Lehndorff eben auch. Und aus dieser Schule gibt es eine, interessanterweise ist diese Schule ein Ort, aus der eine Schule, aus der mindestens 5 spätere Widerstandskämpfer hervorgingen, die aber nicht etwa ein gleicher Jahrgang waren. Man muss also davon ausgehen, dass diese Schule relativ prägend war, und sie war tatsächlich erzprotestantisch und konservativ und versuchte aber die Schüler sehr stark so im Sinne des Gemeinwesens zu formen in diesen wenigen Jahren, die sie hatten. So, jetzt kommt Heini Lehndorff mit der Lehrerbeurteilung, aus die ich jetzt vorlesen will und die ich also in dem Archiv in Roßleben, da war natürlich dann DDR, und erstaunlicherweise ist die Archivlage in der DDR manchmal exzellent. Im Westen hat man solche Archive ausgeräumt, und da fand man also die ganzen Personalunterlagen und die Abitursarbeiten, übrigens auch von den anderen Widerstandskämpfern, und also auch Heini Lehndorff, ein Glücksfund. Jetzt schreibt sein Klassenlehrer, der den doch passenden Namen Dr. Fritz Bangemann hatte, in strengem Ton. Er, Heinrich Graf Lehndorff, kam, nachdem seine Erziehung durch mancherlei Hände gegangen war, in der Untersekunda zu uns. Er erwies sich als ein mindestens durchschnittlich begabter Schüler. Seine Schulpflichten erfüllte er nur unregelmäßig. Er war lange Zeit im Verhältnis zu seinen Altersgenossen unreif, tollpatschig, polterig und naiv. Er erliegt leicht jedem Einfluss. Er ist voll guter Vorsätze, aber sehr schwach im Halten. Lebensfroh, sorglos, unbekümmert lebt er in den Tag hinein. Er lässt sich leicht verführen und war bis zu seiner Zurückstellung von der Reifeprüfung Ostern 1929 bei jedem dummen Streich dabei. Also ein Streich von ihm, den ich noch habe recherchieren können, ist, dass er mit echten Mäusen Wettrennen in dem Zimmer, die waren zu 8 in einem Zimmer, veranstaltete und da Wetteinlagen annahm. Aber interessant ist hier auch, er war also, oh Schande, vor dem Abitur zurückgestellt worden, und das war keineswegs das erste Mal, er war auch schon vorher in Königsberg einmal sitzen geblieben. Trotz durchaus genügender Begabung hat er keine höheren Interessen. Er ist ein Mensch, der nicht mit Problemen ringt. Er ist ein Landkind, liebt das Land, die Landwirtschaft, die Tiere, das Jagen und das Reiten. Er zeigt Interesse für jeden Sport und leistet darin Achtbares. Er war unter anderem Hochsprungmeister von Mitteldeutschland in seiner Altersklasse. Die Lehndorffs waren aber auch sehr hoch gewachsen, das war einfacher. In der Oberprima brachte er im ersten Jahr nicht den nötigen Fleiß und Ernst auf, um das zur Zulassung, zur Reifeprüfung notwendige Maß von Können aufzuweisen. Er musste deswegen Ostern 1929 zurückgestellt werden. Diese Zurückstellung hatte einen heilsamen Einfluss. Er hat sich im letzten Jahr zu größerer Reife entwickelt, die auch in seinen Schularbeiten zum Ausdruck kommt, sodass er in allen Fächern nun Genügendes oder sogar Besseres leistete. Auch, dass man ihn seiner mangelnden Selbstdisziplin wegen nicht für würdig hielt, Alumnatsinspektor zu werden, das ist so eine Art Schulsprecher für das Internat, ihn dadurch also jüngeren Schülern unterordnete, hat ihn zu einer gewissen Selbstbesinnung geführt, wenn auch sein Stolz etwas leidet und manchmal eine oppositionelle Stellung im Alumnat fühlbar wird.
Wie sich ein Mensch, hier der Lehrer Heinrichs von Lehndorff, irren kann. Er beschreibt den Schüler und ahnt nicht, dass ihn weniger als 15 Jahren später dieser junge Mensch zu einer Persönlichkeit mit enormer Verantwortungsbereitschaft heranreifen wird.
Das Leben ist mehr, als wir sehen, Schatten, die an uns vorüberziehen. Weinen wir aus Trauer und Schmerz, spüren wir das Leben tief im Herz. Ich denk an dich nach so langer Zeit, seh dich vor mir, dein Lächeln bleibt. Auf Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht, stark wie Erinnerung, die vorüberzieht, stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Die Zeit steht still, die Erinnerung bleibt stehen, wann werden wir uns wiedersehen? Die Frage nach dem Sinn der Zeit stellen wir uns, nur die Liebe bleibt. Ich denk an dich nach so langer Zeit, such deine Wärme und Geborgenheit. Auf Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht. Stark wie Erinnerung, die vorüberzieht. Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Ich denk an dich nach so langer Zeit, seh dich vor mir und die Liebe bleibt. Auf Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht, stark wie Erinnerung, die vorüberzieht, stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht, stark wie Erinnerung, die vorüberzieht, stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Auf Wiedersehen.
Auf dem Grundstück, auf dem sich das Schloss Steinort der Familie von Lehndorff befindet, spielt sich noch eine andere Szenerie ab. In dem anderen Flügel des Schlosses residiert Hitlers Außenminister Ribbentrop mit 35 Gestapo-Beamten. Auf der einen Seite eine perfekte Tarnung für Lehndorff und die Männer um Lehndorff, die das Attentat auf Hitler wagen wollen und die den anschließenden Staatsstreich planen. Auf der anderen Seite höchst gefährlich, da keinerlei Dokumente bezüglich des Vorhabens sich im Haus befinden dürfen und jeder Besuch der Verschwörer verdächtig werden könnte. Unter welchem Druck und emotionalen Gefühlen Gottliebe die im 9. Monat hochschwangere Frau Heinrich von Lehendorff stand, lassen sich einige Notizen, die später gefunden wurden, nur erahnen.
Sie kommt zu der Baracke von Fellgiebel, dem Nachrichtenoffizier, und der sagt ihr, beziehungsweise sein Adjutant sagt ihr, dein Mann muss morgen früh um 6 Uhr hier sein und fährt dann nach Königsberg, es geht los. Da vergisst sie ihren Zug und ihre eigene Person und ihre eigene Sicherheit, sondern geht sofort zurück und will mit ihm darüber reden. Und sie haben zu Hause einen Gast. Und sie können sich also nur ganz kurz, fast wortlos verständigen. Und jetzt lese ich. Nur mit Mühe brachten wir das Abendessen hinter uns. Unser Gast erzählte monoton im Stil von Frontberichten von Russland und Deutschland. Normalerweise waren solche Informationen und Gäste eine gute Orientierung für uns. Da wir in der Nacht bereits das russische Geschützfeuer hörten, war uns die Lage der Front in unmittelbarer Nähe klar und wir waren in der Regel erpicht, Näheres zu erfahren. Aber diesmal beendeten wir die Mahlzeit schnell. Heini ging an seinen Schreibtisch, telefonierte mit seinen Beamten und erledigte in 2 Stunden alles, was für den nächsten Tag nötig war. Es war Mitte Juli und die Ernte auf dem Gut war in vollem Gange. Ich hingegen prüfte inzwischen unsere Versteckstelle für schriftliche Notizen und Briefe, die gefährlich sein konnten. Ich zerriss sie oder fand einen besonderen Platz. Und dann haben wir zwei noch einen herrlichen Spaziergang gemacht. Es war ja ein Sommerabend, schönstes Wetter in Masuren. Wir sind ganz bewusst durch diesen wunderschönen Park, der sich uns so halbwild präsentierte, gegangen. Wir gingen noch auf die Koppeln zu den Pferden. Natürlich war in uns Freude und Trauer und Angst, alles gemischt. Was wir uns aber nicht sagten, um den anderen in keinster Weise zu beunruhigen. Heinis ganze Ausstrahlung hatte etwas so Positives. Es war auch nicht gestellt. Ich glaube wirklich, dass er diesen Druck empfand, dass noch immer nichts passiert war mit dem Attentat und letztlich es wahrscheinlich dann doch so enden würde, dass nichts passierte und sie alle doch verhaftet würden. Dass ihm das jetzt weggenommen war, das machte ihn wohl auch so sicher und fast fröhlich, möchte ich sagen, wenn auch ein tiefer Ernst in seinen Augen immer zu spüren war. Und wir gingen dann also noch einige Sachen ordnen. Es waren, wie merkwürdigerweise oft, lauter nebensächliche Sachen. Ich erinnere mich, dass er plötzlich anfing, seine rechte Schreibtischschublade aufzuräumen, vielleicht in dem Gedanken, wenn jetzt die Gestapo mich verhaftet, dann möchte ich wenigstens einiges weggeräumt haben. Aber ich glaube, das hat er gar nicht richtig getan. Er hat so eine Beschäftigungstherapie gesucht. Und ich wiederum ging in mein Zimmer und war eigentlich mehr damit beschäftigt, mich in einen Zustand zu halten, der nicht die ganze Angst rauslässt. Und ich weiß, dass ich an meinem Bett kniete, trotzdem das Beten für mich eine ganz schwierige Sache war, mein ganzes Leben lang. Aber ich habe mich da mühsam mit meinem dicken Bauch an das Bett hingekniet, habe meinen Kopf in die Kissen hineingesteckt und habe eben einfach wieder meinen alten Spruch gesagt. Wenn alles bricht, Gott verlässt dich nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ich habe wirklich über die Möglichkeit, dass wir uns nicht mehr sehen, die Möglichkeit, dass wir sterben müssen. Über all das habe ich nachgedacht und mir in diesen Notminuten einen Beruhigungszustand in meinem innersten Inneren erreicht, dass ich tatsächlich dann ganz frei wieder zu Heini ging und wir uns dann zusammen ins Bett legten und mindestens 2 Stunden ganz still einfach nebeneinander lagen. Wir haben nur unsere Körper gefühlt und ab und an dachte der eine oder der andere, wir gehören zusammen und wir werden, egal was passiert, immer zusammengehören. Und dann schliefen wir darüber sogar ein und der Wecker ging morgens früh um 5:30, schreckte uns auf. Unser erster Gedanke war, heute passiert es.
Als Angehöriger des Widerstandskreises um Klaus Schenk von Stauffenberg wurde er unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 verhaftet. Im Prozess vor dem Volksgerichtshof am 3. September 1944 stand er mutig und unumwunden zu seiner Widerstandstätigkeit. Bereits am folgenden Tag wurde Heinrich von Lehndorff in Berlin-Plötzensee ermordet.
Son già pronte le valigie, mai più giornate grigie, partire, andare via di qua. Trovare nuovi amici, la macchina ci porterà. Dove c'è tanto sole, dove c'è più sapore, dove c'è quello che vuoi tu. Lasciare tutto indietro, da oggi solo cielo blu. È pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto, solo per me e per te. Pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto.
Tranquillamente viaggiare, irrimediabilmente compromessi. Trovare quello che tu vuoi trovare. E vedi, vedi, vedi che, vedi, vedi, vedi che
è magnifico. Siamo già quasi arrivati ed ogni lunedì sarà sempre domenica. La sabbia nei capelli, il tempo qui si fermerà. Dove c'è tanto sole, dove c'è più sapore, dove c'è quello che vuoi tu. Correndo adesso insieme, senza pensare a niente più. È pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto, solo per me e per te. Pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto.
Tranquillamente viaggiare, irrimediabilmente compromessi. Trovare quello che tu vuoi trovare. E vedi, vedi, vedi che, vedi, vedi, vedi che
è magnifico. È pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto, solo per me e per te. Pronto, pronto, non ci sono nuvole. Pronto, pronto.
Tranquillamente viaggiare, irrimediabilmente compromessi. Trovare quello che tu vuoi trovare. E vedi, vedi, vedi che, vedi, vedi, vedi che
è magnifico.
Tranquillamente viaggiare, irrimediabilmente compromessi. Trovare quello che tu vuoi trovare. E vedi, vedi, vedi che, vedi, vedi, vedi che, vedi, vedi, vedi che
è magnifico.
Und zum Schluss hören wir noch von einigen wichtigen historischen Gedenktagen in diesem Jahr von Herbert Kober.
Eine Reihe von Gedenktagen veranlasst mich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Ihren Blick heute auf den Namen Breslau zu lenken. Zahlreiche Verbindungen bestanden zwischen Breslau und Münster, sodass der Begriff Breslau jedem Münsteraner nicht nur durch die im Ortsteil Körde bestehende Straße bekannt ist, denn Münster hatte stets zu dieser größten ostdeutschen Stadt, 1939 rund 630.000 deutsche Einwohner, enge Verbindungen. Nur andeutungsweise seien genannt die engen Beziehungen der beiden Universitäten. Mehr als 20 Professoren der Münsterschen Uni stammten aus Breslau. Ferner münstersche Politiker und leitende Beamte von Stadt, Provinz und Regierung. So ist es sicher verständlich, in diesem Jahr an solche Gedenktage zu erinnern, die aufs Engste mit dem Namen Breslau verbunden sind. Es sind herausragende Daten der deutschen Geschichte. Vor 200 Jahren, im März 1813, begann in Preußen die Erhebung gegen Napoleon. Sie ging aus von Breslau, das nicht von den napoleonischen Truppen besetzt war. Dorthin war der preußische König Friedrich Wilhelm III. Ausgewichen. Auf Drängen des Freiherrn vom Stein und anderer Berater erließ der König am 17. März 1813 seinen Aufruf an mein Volk, indem er zum Kampf gegen Napoleon aufrief und ein nationales Bündnis zwischen Volk und Fürst, das Zusammenstehen von Preußen und Deutschen, proklamierte. Zitat: Weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Da der König nur über ein Kontingent von 28.000 Mann regulärer Truppen verfügte, gründete er von Breslau aus durch Kabinettsordre das königlich-preußische Freikorps die Lützowschen Jäger. Mit ihren in schwarz-rot-gold gehaltenen Uniformen wurde der Grundstein für die heutige Bundesflagge für die Farben schwarz-rot-gold gelegt. Ebenfalls 200 Jahre ist es her, dass nach einem Entwurf des Königs und mit Blick auf die kommenden Kämpfe gegen Napoleon ebenfalls in Breslau als Tapferkeitsauszeichnung das Eiserne Kreuz gestiftet wurde. Am Geburtstag der verstorbenen Königin Luise, am 10. März 1813, wurde im Schloss zu Breslau dieser Tapferkeitsorden, dem der berühmte Architekt Karl Friedrich Schinkel die letzte Form verliehen hatte, gestiftet. Und noch ein Datum zur Breslauer Geschichte. Im Zuge der Schaffung eines großen Messeausstellungsgeländes wollte die Stadt Breslau im Jahr 1913 an den von hier ausgegangenen Befreiungskrieg gegen Napoleon erinnern. Den Auftrag führte Stadtbaurat Berg aus und schuf vor 100 Jahren eine Pionierleistung der modernen Architektur, die Breslauer Jahrhunderthalle. Es war der damals größte Massivkuppelbau der Welt in Stahlbeton, versehen mit der größten Orgel der Welt. Die Halle fasst bis zu 20.000 Menschen und hat den Krieg überdauert. Im Jahr 2006 wurde sie von der UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen. Und noch ein Jubiläum, das ebenfalls mit Breslau verbunden ist. Vor 225 Jahren, am 10. März 1788, wurde auf Schloss Lubowitz in Schlesien Josef Freiherr von Eichendorff geboren. Er ist der große und volkstümlichste Romantiker unter den deutschen Dichtern und lebt in vielen seiner vertonten Gedichte auch heute noch fort. Wer kennt nicht das Lied »O Täler weit, o Höhen« oder die Klage über das zerbrochene Ringlein »In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad«? Unvergesslich bleiben auch seine weihnachtlichen Verse »Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus« und seine Novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts«. Und warum erinnern wir im Zusammenhang mit Breslau an Eichendorff? Nach Aufenthalten in Halle, Heidelberg und Wien kam Eichendorff 1813 nach Breslau zurück und trat bei den bereits vorhin erwähnten Lützowschen Jägern ein. Zum Schluss eine persönliche Anmerkung. Preußische Erhebung, Befreiung von Napoleon, Entstehung der Nationalfarben, Gründung des Tapferkeitsabzeichens Eisernes Kreuz. Eine Reihe bedeutender Daten der deutschen Geschichte. Ist es nicht traurig, dass alle diese Anlässe der Deutschen Bundespost noch nicht einmal eine Sondermarke wert waren?
Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, mit Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir danken für Ihr Ohr und würden uns freuen, wenn Sie sich wieder in unsere nächste Sendung einschalten würden. Das ist, wie immer, am ersten Sonntag im Monat, nämlich am 2. Juni um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht,
wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht
und sich alles um die Madeln dreht,
und sich alles um die Madeln dreht,
wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen,
wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen
und wir Burschen uns die Augen reiben,
und wir Burschen uns die Augen reiben.
Auf geht's, jetzt ist wieder so weit.
Auf geht's, heut wird nicht
ist Rock me halt Nord. Tanz mal am Wolkenschieber oder was ist dir lieber? Rock me halt Nord. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganze feine. Rock me halt Nord. Radium, Radium, bis der Tanzboden kocht. Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an.
Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an.
Jedes Madel greift sich einen Mann.
Jedes Madel greift sich einen Mann.
Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl.
Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl.
Weil sie jeder halt nur wissen will.
Weil sie jeder halt nur wissen will.
Auf geht's, jetzt ist's wieder so weit.
Auf geht's, heut wird nicht bereit. Komm, zeig mir noch ein bisschen, ich will's ein bisschen wissen. Rock me heut Nacht. Tanz mal am Wolkenschieber oder was ist dir lieber? Rock me heut Nacht. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganze Feine. Rock me heut Nacht. Radium, Radium, bis der Tanzboden kommt. Komm, zeig mir noch ein bisschen, ich will's ein bisschen wissen. Rock me halt Nacht. Tanz mal am Wolkenschieber oder was ist dir lieber? Rock me halt Nacht. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganze Feine. Rock me halt Nacht. Radium, Radium, bis der Tanzboden kriegt.